7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und mit meinen Kollegen Franz Kongbui und Detlef Fechtner schaue ich für Sie heute mal auf die Themen der Kalenderwoche 47. Die bringt in Frankfurt unter anderem die Euro Finance Week, das große Branchentreffen der Financial Community. Und außerdem stehen wegweisende Anleiheauktionen in den USA an. Und es gibt Neues zu der Lage in der Versicherungswirtschaft und dem Bankenwesen hierzulande. Bevor wir zu den Themen der nächsten Woche kommen, schauen wir aber erstmal noch auf einen Aspekt, der uns in dieser Woche wieder ziemlich beschäftigt hat. Den hat mein Kollege Franz Kongbui näher unter die Lupe genommen. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es geht um, ich glaube man kann sagen, eine der brisantesten Firmenrettungen des laufenden Jahres, die Schieflage von BayWa. Der Agrarhandelskonzern ist seit Monaten am Ringen und es gibt da ein milliardenschweres Konzept für die Sanierung. Der Ausgang, muss man allerdings sagen, ist leider nach wie vor ungewiss und jetzt mittendrin gibt es auch noch eine Sonderprüfung der BaFin.
Ja, das könnte wahrlich Stoff für einen Film sein. Wir haben ja einen angeschlagenen Konzern, der nicht nur mit massiven Schulden zu kämpfen hat, sondern auch mit internen Spannungen, unentschlossenen Gläubigern und nun auch noch der Finanzaufsicht im Nacken.
Ja, das klingt nach was für Netflix. Lass uns mal mit der Rettung an sich anfangen. Die BayWa hat ja im Sommer schon 2 Finanzspritzen bekommen. Da ist 1 Milliarde Euro insgesamt geflossen. Offensichtlich reicht es aber jetzt nicht aus. Was ist denn los?
Naja gut, die Situation ist wirklich verfahren. Der Sanierungsplan von Roland Berger, der sieht im Kern eine Zerschlagung des Konzerns vor. Das würde natürlich auch einen Stellenabbau nach sich ziehen. Nach Informationen der Börsenzeitung werden die Konzernmitarbeiter möglichst behutsam auf die bevorstehenden radikalen Änderungen vorbereitet. BayWa soll sich von defizitären Bereichen wie der Tochter BayWa RE trennen. Das ist die verlustreiche Solar- und Windkraftanlagenprojekttochter. Gleichzeitig will man aber profitable Teile wie die für den internationalen Getreidehandel zuständigen Cefetra-Gruppe aus Rotterdam behalten. Das klingt nach einem klaren Plan, aber die endgültige Entscheidung steht immer noch aus.
Es stellt sich ja bei diesen Projekten von außen betrachtet immer die Frage, warum dauert das so lange?
Ja, das liegt ja vor allem an der Vielzahl der Beteiligten. Insgesamt umfasst diese heterogene Einheit rund 300 Gesellschaften, die sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen müssen. Darunter sind auch Genossenschaftsbanken, Leasinggeber und sogar Großbanken wie die DZ Bank, die LBBW und die Commerzbank oder auch die UniCredit-Tochter HVB. Und jede dieser Parteien hat eigene Interessen und alle müssen zustimmen. Daher ist kein Wunder, dass die Verhandlungen zäh sind.
Jetzt gibt es ja auch einen neuen Mann an der Spitze, der das koordinieren soll. Das ist der Restrukturierer Michael Bauer. Der ist in der Saniererbranche auch kein Unbekannter. Der soll jetzt irgendwie die Fäden alle zusammenhalten, braucht aber natürlich auch eine klare Beschlusslage, um handlungsfähig zu sein, oder?
Ja, genau. Das sorgt für Stillstand in einer Phase, in der eigentlich schnell Entscheidungen gefragt werden. Dabei ist der von Alex Partners kommende Bauer ein Sanierungsfachmann, wie du sagst, und seit Anfang November offiziell Mitglied des Vorstands. In dieser Funktion übt er praktisch die Rolle des CEO aus. Aber die beteiligten Personen sind immer noch nicht genau im Bilde darüber, in welche Richtung die Neustrukturierung der BayWa im Detail geht. Und das hindert Bauer daran, in der entscheidenden Phase zur Rettung des Konzerns strukturiert und entschlossen voranzukommen.
Das sind hier nur bei Weitem schon Themen genug, aber wir haben es eingangs schon erwähnt, jetzt hat sich auch noch die BaFin eingeschaltet. Die prüft den Konzernabschluss 2023 wegen möglicher Transparenzverstöße. Was genau hat es denn damit auf sich?
Ja, da geht es um die Frage, ob BayWa Risiken wie das Refinanzierungsrisiko nicht korrekt dargestellt hat. Die BaFin spricht von konkreten Anhaltspunkten. Wenn sich das bestätigt, könnte das Unternehmen wegen Verstößen gegen Rechnungslegungsvorschriften belangt werden. Und dann drohen hohe Geldstrafen oder im Extremfall sogar ein Strafverfahren.
Das sind ja dann auch nicht nur rechtliche Probleme, sondern auch nochmal Imageschäden on top, ne?
Naja, wenn ein Unternehmen schon in finanzieller Schieflage steckt, da ist das Vertrauen der Gläubiger natürlich entscheidend. Und solche Vorwürfe machen es natürlich noch schwerer, Unterstützung zu mobilisieren.
Eine ganz interessante Rolle spielt ja auch PwC, die den Abschluss geprüft und damals ein uneingeschränktes Testat erteilt haben. Die stehen jetzt ebenfalls ordentlich unter Druck und zwar, muss man sagen, auch nicht nur wegen der BayWa.
Richtig. PwC hat kürzlich auch in China eine heftige Strafe von insgesamt umgerechnet 56 Millionen Euro sowie ein mehrmonatiges Geschäftsverbot kassiert, weil sie bei der Prüfung von Evergrande Fehler gemacht haben. Und das zeigt, wie sensibel das Thema ist. Wirtschaftsprüfer müssen nicht nur korrekt arbeiten, sondern auch glaubwürdig bleiben. Wenn sie das Vertrauen verlieren, hat das weitreichende Folgen, sowohl für die Unternehmen als auch für die Märkte.
Wenn wir nochmal zurückkommen zur BayWa und den ganzen Problemen, die wir jetzt angesprochen haben, lass uns mal noch ein bisschen nach vorne gucken. Wie geht's denn jetzt weiter?
Es hängt alles davon ab, wie schnell sich die Gläubiger und Eigentümer einigen können. Jede Verzögerung erhöht das Risiko, dass die BayWa irgendwann zahlungsunfähig wird. Gleichzeitig wird der Druck durch die BaFin-Untersuchung steigen. Bis Jahresende könnte es also entscheidende Entwicklungen geben.
Jetzt schauen wir aber erstmal nach vorne. In den nächsten Tagen wird es voll hier in Frankfurt. An Bankern herrscht bei uns zwar auch sonst kein Mangel, aber in den nächsten Tagen wird man ganz besonders viele von Ihnen antreffen. Es ist Eurofinance Week. Und die Branche, die steht vor einigen Herausforderungen, was die Banker umtreibt. Darüber spreche ich jetzt mit Detlef Fechtner, Chefreporter der Börsenzeitung. Hallo Detlef, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Detlef, die Eurofinance Week, das ist für viele, glaube ich, ein fester Punkt im Kalender. Da treffen sich namhafte Vertreterinnen und Vertreter von Geschäftsbanken, von Notenbanken. Und alle fragen sich natürlich, worüber reden die da?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, das Thema, das über allem steht, ist Banking oder Bankgeschäft in Zeiten der Unsicherheit. Es ist ja eine besondere Situation. Wir haben keine Finanzkrise. Eigentlich geht es den Banken auch ganz gut. Wir haben ein relativ stabiles Umfeld, wenn es nur finanzwissenschaftlich gesehen wird. Wir haben an den Märkten keine besonderen Krisensymptome. Leichte Andeutungen, dass wir mal eine Risikoprämie auf die Treasuries bekommen oder so. Aber insgesamt ist der Markt recht intakt. Aber wir haben im Umfeld, nebenan, in der echten Welt natürlich ganz viele Krisen.
Die kriegen wir ja alle irgendwie auch zumindest über die Nachrichten mit. Was sind denn so Punkte, die auch auf die Banken durchstrahlen und abstrahlen?
Also natürlich kann man das nicht jetzt im Einzelnen sagen, aber ich gehe schon davon aus, dass in den Diskussionen auf der diesjährigen Eurofinance Week schon Reflexionen dann auch stattfinden. Was bedeutet Trump in den USA? Was bedeutet der Zusammenbruch der Ampel? Was bedeutet die Zinsentwicklung der letzten 2-3 Jahre, die ja immer noch nachwirkt, der schnelle Anstieg und jetzt das langsame Runterkommen? Wie lange geht das noch weiter runter? Und vielleicht auch ein Thema wie die Zukunft der Energiepreise. Wie kriegen wir das in Europa irgendwie hin?
Europa ist insofern ein ganz gutes Stichwort. Du bist ja auch sehr viel für uns in Brüssel unterwegs. Das heißt, du hast einen recht starken europäischen Blick auch auf die Themen. Was gibt es denn aus der Perspektive vielleicht noch zu berichten?
Also sicherlich spielt das für die Banken auch eine Rolle, dass sie sagen, jetzt haben wir ein Dreivierteljahr, nämlich seit kurz vor den Europawahlen, seit der Wahlkampf dann in die Phase gegangen ist, eigentlich nichts mehr aus Brüssel bekommen, weil wir ja keine Kommission hatten, kein Parlament hatten. Das hat sich jetzt, das formiert sich jetzt gerade noch. Wir sind ja in den letzten Wehen dieser Formation. Und wie wird das aussehen? Da gibt es eben im Moment nur Hoffnungswerte oder Sorgen. Aber da wird sich in den nächsten Tagen und Wochen natürlich auch einiges manifestieren. Und jede Kommission hat am Anfang ein bisschen das Begehren, gleich einen Punkt zu machen und gleich eine Richtung einzuschlagen. Und das wird sicherlich auch spannend beobachtet in den Banktürmen.
Jetzt muss man ja von diesen ganzen Krisen und Herausforderungen und Problemen irgendwie auch hinkommen zu Lösungsansätzen, um so ein bisschen nach vorne auch zu kommen. Was sind denn konkrete Ansätze, die da auch in den nächsten Tagen auf der Konferenz diskutiert werden?
Ja, also du hast vollkommen recht. Das ist ja nicht die Weltsicherheitskonferenz. Das heißt, man redet ja jetzt nicht über die Weltkrisen per se, sondern man redet über das, was die Finanzwirtschaft davon betrifft. Und deswegen sind klassische Themen dieser Panels, die wir dann erleben werden, wie funktioniert Transformation, sowohl nachhaltige als auch digitale Transformation, wie baue ich Banken um, damit sie krisenfester sind, wie verändert sich Payment, wie verändert sich Zahlungsverkehr. Und es gibt natürlich auch die Frage, welche Rolle spielen Finanzplätze, wie kann ich im Wettbewerb der Finanzplätze bestehen. Alles das sind Fragen, über die wir dann bisschen Austausch erleben werden.
Jetzt haben wir schon gesagt, da kommen Vertreterinnen und Vertreter aus wirklich eigentlich allen großen Türmen hier am Platz und auch in anderen Städten und treffen da natürlich auch in zum Teil wirklich ganz spannenden Konstellationen aufeinander. Der Journalist weiß, Namen sind Nachrichten. Sag doch vielleicht mal ein paar Menschen und ein paar Konstellationen, auf die du dich vielleicht auch ganz besonders freust.
Ja, ich will mal aus dieser Woche zwei Panels herausgreifen. Das eine ist die Eröffnungskonferenz. Da erleben wir dann morgens das Zusammensitzen, die Vorstandsvorsitzenden sowohl von Deutscher Bank, Commerzbank und UniCredit Bank oder für die Älteren von uns sozusagen die Hypovereinsbank zusammen gleichzeitig mit DZ Bank, mit Helabar und mit Auslandsbanken wie BNP Paribas und HSBC Deutschland. Also da sitzen dann Christian Sewing neben Bettina Orlopp, neben Marion Höllinger, neben Lutz Diederichs, neben Thomas Groß, Cornelius Riese, Michael Schläf. Das ist sicherlich spannend, die auch in der Interaktion zu erleben.
Zumal ja auch UniCredit und Commerzbank durchaus in der Kombination einen gewissen Reiz hat im Moment, ne?
Also es wird interessant sein, dort Frau Höllinger und Frau Orlopp nebeneinander zu erleben, in der Tat. Ich hatte gesagt, noch ein anderes Panel. Ich finde auch, dass freitags dann sind ja auch die Notenbanker stärker dran. Da kommt nicht nur Christine Lagarde, die vorträgt, sondern wir erleben dann auch wieder eine Diskussion von Joachim Nagel, dem Bundesbankpräsidenten, mit seinem französischen Amtskollegen, mit Villeroy de Gallo. Also das ist auch sicherlich spannend, das im Zusammenspiel zu sehen. Und mit Jörg Kukies kommt ja der frisch gebackene Finanzminister auch nach Frankfurt.
Jetzt ist es die 27. Auflage dieser Konferenz. Das Format ist für viele, glaube ich, seit Jahren geübt. Vielleicht können wir dennoch für Neueinsteiger mal ein bisschen eine Struktur in diese Woche bringen. Die Geschäftsbanken sind, glaube ich, üblicherweise am Montag. Die Notenbanker sind üblicherweise am Freitag. Was passiert denn ansonsten noch an großen Themenblöcken dazwischen?
Ja, also es gibt noch 3-4 andere Schwerpunkte. Es gibt auch dieses Jahr wieder einen China-Schwerpunkt. Da wird ein hochrangiger Vertreter der Bank of China zu Gast sein, also der sogenannte China Day. Es gibt einen Schwerpunkt Nachhaltigkeit, das ist das Green Finance Forum. Dann gibt es einen Schwerpunkt Technologie, der Eurofinance Tech Day. Und es gibt noch ein spezielles Treffen für Investoren, der HQ Trust Investors Forum. Also insofern ist diese Woche dann auch nochmal thematisch für auch die interessant, die sich nicht nur für Großbanken oder für Notenbanken interessieren.
Und was wird dein persönliches Highlight?
Also ich finde das schon, die Zusammensetzung des ersten Panels, über das wir eben gesprochen haben, schon spannend, das mal zu sehen, wie schon diejenigen, die Verantwortung tragen in den großen deutschen Banken, jetzt miteinander die Lage beurteilen. Aber ich finde auch immer den Abschlusstag, den Freitag, sehr stark, weil da eben auch gerade ein Austausch passiert zwischen Notenbank und Bank. Das ist ganz spannend und das geht ja nicht nur um Bankenaufsicht, sondern es geht auch so ein bisschen darum, die Weltlage einzuschätzen und die Finanzstabilität.
Da ist sicherlich einiges zu besprechen und wir sind gespannt, was da die Banker Anschlüsse ziehen. Und dir sage ich ganz herzlichen Dank für die Einschätzung vorab und viel Spaß nächste Woche.
Ich sage Dankeschön, Sabine.
Und wenn Sie die Eröffnungskonferenz der Eurofinance Week miterleben möchten, die Börsenzeitung vergibt 50 Freitickets. Details dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Schauen wir mal noch zu einigen weiteren Themen in der kommenden Woche. Franz, da gibt es eine Sache, die klingt erstmal etwas trocken, aber für viele Anleger könnte es tatsächlich ein richtungsweisendes Thema werden. Das US-Finanzministerium, also die US Treasury, die stehen vor einer Reihe von wichtigen Anleiheauktionen.
Genau, und diese Auktionen sind nicht nur für die USA, sondern auch für den globalen Finanzmarkt spannend.
Es geht genau genommen um die Emission von Staatsanleihen in den nächsten Tagen. Was steht denn da beim Finanzministerium auf dem Plan?
Na gut, die Treasury bringt diese Woche verschiedene Anleihen auf den Markt. Kurzfristige Schatzwechsel am Montag, einen 20-jährigen T-Bond am Mittwoch und am Donnerstag dann eine neue Runde von inflationsgeschützten Anleihen, den sogenannten TIPS.
Jetzt hast du schon gesagt, das ist für die globalen Finanzmärkte durchaus ein Hingucker. Was macht denn die Auktion so besonders?
Ja, das sind zwei Dinge. Erstens geht es um große Summen, denn die Treasury will Geld einsammeln, viel Geld, um das wachsende Haushaltsdefizit der USA zu decken. Und zweitens, die Nachfrage nach TIPS, also der Anleihen, deren Wert mit der Inflation mitwächst, könnte uns wichtige Hinweise auf die Markterwartungen zur Teuerung geben. Anleger achten hier auf den Renditeabstand zwischen normalen Treasuries und TIPS. Das ist das sogenannte Break-Even Inflation Rate.
Der Abstand hatte sich ja zuletzt vergrößert, oder?
Genau. Und das deutet darauf hin, dass Investoren mit steigender Inflation rechnen. Hintergrund ist die Erwartung, dass Trumps Steuer- und Zollpolitik inflationär wirken könnte. Unternehmen könnten höhere Kosten durch Zölle an die Verbraucher weitergeben und das treibt dann die Preise. Schließlich bedeutet Inflation bekanntlich, dass das Geld an Kaufkraft verliert und Anleger wollen ihr Vermögen schützen, also schauen sie genau hin, wie sich die Rendite dieser TIPS entwickelt. Wenn die Nachfrage hoch ist, könnte das bedeuten, dass Investoren steigende Preise erwarten.
Und was bedeutet das für den Anleihemarkt?
Ja, da wird's spannend, weil der Markt zunehmend in Bewegung gerät. Das kürzere Ende der Zinskurve, also Papiere mit kurzer Laufzeit, hat zuletzt wenig Interesse geweckt. Und jetzt richtet sich der Blick auf das längere Ende. Wenn die Nachfrage hier ebenfalls schwächelt, könnte das die Finanzierungskosten der USA langfristig nach oben treiben.
Was würde das denn für die Marktentwicklung bedeuten?
Na, höhere Renditen könnten auf eine steigende Risikowahrnehmung hindeuten. Das könnte den Treasury-Markt, der traditionell eigentlich als sicherer Hafen gilt, volatiler machen. Analysten wie Jan Fiebig von Oddo BHF warnen vor potenziellen Vertrauenskrisen.
Ein Aspekt, der auch immer wieder in den Blick rückt, ist ja die Verschuldung. Was sagen die Experten denn zu dem Punkt?
Laut Prognosen des Congressional Budget Office könnte die Schuldenquote in den nächsten Jahren Richtung 140% des BIP klettern. Das wäre ein neues Rekordhoch. Das könnte die USA anfälliger für Vertrauenskrisen und oder externe Schocks machen, was wiederum die Zinssätze nach oben treiben könnte. Und damit könnte der eigentlich sichere Treasury-Markt, wie gesagt, wackeliger werden.
Das klingt nach jeder Menge Unsicherheit. Dann müsste man also mit zunehmender Marktvolatilität rechnen in den nächsten Monaten und Jahren.
Absolut. Und genau deshalb sind diese Auktionen so spannend. Sie zeigen, wie Investoren diese Risiken einschätzen, also wie der Markt die zukünftige Inflation und die Bonität der USA bewertet. Und das könnte auch für andere Anlagenklassen wie Aktien und Rohstoffe entscheidend sein.
Und dann gibt es noch ein weiteres Thema. Auch das klingt auf den ersten Blick kompliziert, ist es aber, glaube ich, gar nicht, wenn man es mal etwas aufdröselt. Wir sprechen über Regulierung und Finanzaufsicht. Da gibt es zum einen von der BaFin etwas zur Versicherungswirtschaft und auch die Finanzwirtschaft rückt in den Fokus. Wir fangen aber mal mit der BaFin-Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht an. Die steht am Mittwoch auf der Agenda.
Genau. Und Julia Wiens, die neue Exekutivdirektorin für diesen Bereich, die hat in ihrem Geleitwort zur Konferenzeinladung gleich mal klargemacht, dass es dort nicht nur um Details, sondern um die großen Baustellen der Branche geht. Schadeninflation, Klimawandel, Nachhaltigkeit, geopolitische Unsicherheiten. Und diese Themen treffen die Versicherer gleich mehrfach. Nehmen wir mal die Schadeninflation. Wenn Reparaturen oder Ersatzteile teuer werden, dann steigen die Kosten für Versicherungsfälle. Gleichzeitig werden Versicherer zunehmend mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Mehr Extremwetterereignisse bedeuten mehr Schäden und höhere Kosten.
Ja, die Ereignisse sieht man ja traurigerweise regelmäßig auch in den Nachrichten in diesen Tagen. Die Branche ist da ja ziemlich unter Druck. Was erwartet denn die Konferenzteilnehmer?
Ein prall gefülltes Programm. Petra Hilkemer von der Europäischen Aufsicht EIOPA und Gerhard Schaphüser vom BSI sprechen über aktuelle Entwicklungen. Und besonders interessant dürfte die Diskussion über IT-Resilienz sein. Das ist ein Bereich, der angesichts zunehmender Cyberangriffe immer wichtiger wird.
Es gibt ja auch dann noch einige parallele Diskussionsrunden und Panels. Was sind denn da die Themen, die die Branche umtreiben?
Na, da dreht es sich erneut um IT-Resilienz, aber auch um die Altersvorsorge sowie die sogenannte Wohlverhaltensaufsicht. Da geht es also um die Frage, wie viel Produktkontrolle braucht es? Bei letzterem handelt es sich um den Schutz der Verbraucher. Wie viel Verantwortung liegt bei den Versicherern und wie viel bei den Kunden?
Also auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Es gibt aber auch noch, wenn wir die Perspektive mal wechseln, neben der Versicherungsaufsicht in der kommenden Woche ein wegweisendes Thema in der Bankenwelt. Denn die Bundesbank, die präsentiert dann am Donnerstag den Finanzstabilitätsbericht. Was erwartet uns?
Ja, auch hier steht die Finanzaufsicht vor großen Herausforderungen. Die deutschen Banken haben den jüngsten Stresstest zwar insgesamt gut bestanden, aber es gibt dunkle Wolken am Horizont. Ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, bekanntermaßen, die bereits erwähnten geopolitischen Unsicherheiten und auch der Gewerbeimmobilienmarkt bleibt ein Problemkind.
Das sieht man ja auch schon ein bisschen daran, dass die Banken sich vorbereiten, indem sie jetzt die Kreditrisikovorsorge wieder hochfahren, ne?
Genau, nach Jahren mit historisch niedrigen Ausfallraten steigt die Zahl der Insolvenzen. Gleichzeitig sinken die Zinsen wieder, was die Margen im Kreditgeschäft schmälert. Und das ist eine ungünstige Kombination, vor allem für kleinere und mittelgroße Institute.
Also ein Mix aus internen und externen Herausforderungen, kann man sagen. Was wird denn die Bundesbank voraussichtlich in ihrem Finanzstabilitätsbericht ganz besonders hervorheben? Gibt es da was?
Ja, es ist davon auszugehen, dass sie betonen wird, dass das System zwar stabil ist, aber verwundbar bleibt. Gerade in Krisensituationen auch. Michael Theurer, das Vorstandsmitglied, das den Bericht vorstellen wird, dürfte dabei auch auf die Risiken im Gewerbeimmobilienmarkt eingehen, der, wie erwähnt, aktuell stark unter Druck steht.
Einige weitere Termine wollen wir Ihnen für die nächste Woche auch noch mit an die Hand geben. Am Montag startet in Rio de Janeiro der G20-Gipfel, der wird bis zum Dienstag laufen. Am Mittwoch findet in München die Gläubigerversammlung für den insolventen Reiseveranstalter FTI statt. Und am Freitag ist der 34. Frankfurt European Banking Congress zum Thema Out of the Comfort Zone, Europe and the New World Order. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu wichtigsten Konjunkturindikatoren, die finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung. Und online unter börsen-zeitung.de gibt es dann auch die Links zu unseren Schwerpunktthemen, Veranstaltungen und Podcasts und natürlich zu den täglichen aktuellen News. Alle Infos stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die kommende 47. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag. Und ich hoffe, Sie lassen sich vom Novemberrau da draußen nicht runterziehen. Finden Sie ein paar sonnige Themen in sich oder wo auch immer. Und Franz, irgendwie kriegen wir die Woche dann auch rum, oder?
Ja, genau. Ich setze mich vor den Fernseher und schaue die Nations League.
Auch das ist doch ein schönes Thema. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die nächste Woche und wenn Sie mögen, hören wir uns am nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.